Ja, herzlich willkommen. Ich möchte euch heute einmal anders begrüßen, nicht als Freunde im Dharma und Freunde des Dharma, wie ich das sonst mache, sondern als Weggefährten. Wir alle sind zusammen auf einem bestimmten Weg, gehen einen spirituellen, geistigen Prozess miteinander, der uns herausbringen soll aus unserem konditionierten geistigen Produkt, aus einer Weltsicht, die, wenn wir sie anwenden, im Wesentlichen mit Gier, Hass und Verblendung verbunden ist, alles, was euch so bekannt ist, das mit sehr viel Leiden verbunden ist und aus dem heraus wir auch sehr viel Leiden erzeugen. Aus dem allen wollen wir und werden wir herausgehen in einen großen, offenen, klaren Geist, in dem es das alles nicht gibt. Aber nicht, weil wir es rausgeschmissen haben, sondern weil wir in einen anderen Geisteszustand hineingetreten sind. Ist mir ganz wichtig, es wird nicht immer so verstanden. Meistens wird so verstanden, dass das, was da bisher in dem Geist drin ist, heraus müsste. Und wir müssten uns ordentlich damit anstrengen, dass wir bessere Menschen werden und irgendwie ein bisschen wacher und bewusster und so weiter und so weiter. Davon gehe ich nicht aus. Ich gehe einfach davon aus, dass wir gemeinsam einen anderen Weg gehen, gemeinsam einen anderen offenen Geist kultivieren und dann ist das andere automatisch weg. Die Voraussetzung, dass wir auf so einen spirituellen Weg gehen, dass wir einen Prozess angehen, der uns möglicherweise geistig in neue Welten bringt. Die Voraussetzung ist, dass das, was wir bisher denken, wovon wir überzeugt sind, was uns treibt, hinterfragen. Und damit meine ich nicht, dass wir das grundsätzlich bezweifeln oder jetzt dagegen sind, sondern ganz einfach mal sagen, ich erzähle euch, wie Helga und ich das gemacht haben. Wir waren dann nach einigen Jahren gemeinsamen Arbeitens so weit, dass wir eigentlich so bürgerlich das zusammen hatten, was man so normalerweise hat, ne? Großes Haus, Wagen und bla bla bla. Und spätestens dann haben wir beiden uns angeguckt und gesagt, das kann nicht alles sein. Alles, was uns da so erzählt wird von der Gesellschaft, was man also unbedingt haben muss und dann ist man glücklich, oder von den Religionen, noch schlimmer, da haben wir gesagt, stimmt nicht. Das glauben wir nicht. Vielleicht ist das besser zu sagen. Wir glauben es einfach nicht. Und um uns herum konnten wir genügend Leute sehen, die das alles so brav gemacht haben. Und das, was ihnen vorgegaukelt wurde, wie dann das Glück zur Tür reinkommt, hat nicht stattgefunden, sondern das Gegenteil. Ärger, Leiden und so weiter und so weiter. Und dann haben wir beiden gesagt, wir wollen das, was diese Gesellschaft zum Beispiel so glaubt und was sie meint, was sie glücklich macht, nicht hinterfragen. Sondern wir schauen einfach nach, kann man das nicht anders sehen? Gibt es nicht eine andere Sichtweise? Wir sind keine Revolutionäre. Wir wollen uns auch nicht Gesellschaft engagieren und den anderen Leuten deutlich machen, dass sie da irgendwas nicht richtig sehen. Sondern wir haben die tiefe Überzeugung, es gibt eine andere Sichtweise. Es gibt eine andere Weise, mit diesem Leben umzugehen. Und dann sind wir herausgefahren. Wir haben unsere Gesellschaft verlassen und sind jahrelang in den Osten gefahren. Das müsst ihr nicht machen. Hohenau ist auch schon gut genug. An dieser Stelle oder an einer ähnlichen Stelle hat vor ungefähr 2500 Jahren dieser junge Siddhartha Gautama aufgestanden. Der hatte auch alles, was man so in seiner Position haben konnte. hoch ausgebildet, reich. Und ab irgendeinem Punkt, als er so anfing, um sich herumzuschauen, die berühmten Geschichten mit dem Herausfahren, er nahm also irgendwie ab irgendeinem Punkt, als er nun alles hatte, da mal wahr, was die anderen so hatten und wie die sich alle so in ihrem Leben fühlten, und war sehr erschrocken, wie viel Leiden da ist, wie viel Trauer, wie viel Schmerz, wie viel, ja, sich unwohl fühlen in der Welt, unwohl fühlen in dem eigenen Leben, was er nicht kannte. Und nachdem er das gesehen hat, hat er festgestellt, ich denke ähnlich wie die. Ich habe das nur nicht so in den Vordergrund gestellt. Ich wurde immer zugedeckelt. Aber wenn ich mir das angucke, ich habe die gleichen Ängste. Ich habe die gleichen Sorgen. Ich habe die gleichen Befürchtungen. Alle waren ja zu der Zeit eingebettet in ein bestimmtes Weltbild. Dieses Weltbild der Wiedergeburt, das immer wiederholte leidhafte Existenz sein, in der Existenz sein, Samsara genannt. Und nachdem sich der Buddha damit gut auseinandergesetzt hat, hat er sich gesagt, nee, das willst du nicht. Das muss irgendwie anders gehen. Und nachdem er da gut hineingeschaut hat, kam der andere Gedanke bei ihm auf, der zu seiner Zeit gehörte, da gibt es eine Ursache dafür, dass man immer wiedergeboren wird. Und das ist das Karma. Das heißt, das, was ich in diesem Leben nicht so ganz geschickt gemacht habe, holt mich wieder in die Existenz. Solange, bis es eines Tages hoffentlich, ja, keiner wusste genau, wie es geht, sondern wusste nur, es bleibt halt eben so. Und der Buddha hat sich dann gesagt, eigentlich ist das ja ganz einfach, wenn ich das mir so genau angucke. Ich müsste das Karma auflösen. Und das Karma war ziemlich klar definiert. Wenn du jetzt in diesem Leben dich in einer Form benimmst, die Leid erzeugt, die schwierig ist für andere Menschen und schwierig für dich selbst, dann holt dich das wieder ab. Also machst du das nicht mehr. Logisch, oder? Er war ein unglaublich guter Denker. Er war radikal und hat sich gesagt, okay, dann wollen wir mal. Es muss also möglich sein, und das ist der springende Punkt, den ich uns jetzt immer wieder sage, es muss möglich sein, einen Geist zu haben, sprich also eine geistige Fähigkeit, die so ist, dass ich dann nicht in diesem Leben oder in meinem Hier sein, Leid erzeuge, dass ich nicht, wie es heißt, wie es hieß, schlechtes Karma anhäufe. Und er ist nicht davon ausgegangen, dass man jetzt da in irgendeiner Art und Weise immer fürchterlich aufpassen muss, dass man da nicht irgendjemand auf die Füße tritt, sondern irgendwas muss völlig anders sein in diesem ganzen geistigen Konstrukt. Einen schönen Ausdruck habe ich bei ihm dann gefunden, als er sagte, wenn ich so denke wie die anderen, dann bin ich ja drin. Dann wiederhole ich das alles. Es liegt also an diesen Einstellungen, an den Vorstellungen, an den Glaubenssätzen, an den Behauptungen. Und der schöne Satz, den ich immer wieder für mich wiederhole, hieß, ich sage es im Englischen, it would not be fitting me to think like that. Und dieses befitting heißt, ich wäre nicht würdig. Moment mal, was hatte ich gesagt? Befitting? Was hat ihn da? Ein schöner Ausdruck. Befitting. Befitting. Es würde sich mir nicht ziemen. Kennt ihr sowas noch? Althochdeutsch, ne? Ziemen. Das hat er gesagt. Es würde sich mir nicht ziemen. Es wäre meiner nicht würdig, so zu denken. Ist das nicht ein schöner Satz? Ist sicherlich für die meisten sehr schwierig. Oder fast nicht möglich. Denn ich hatte eben gesagt, man kommt auf diesen Weg wirklich nur, wenn man das alles, was man so denkt und was die anderen so denken, hinterfragt. Die meisten Menschen sagen sich, ich denke so, ja, weil ich so denke, oder? Da kann man auch nicht viel dran tun. Und ich werde das auch nicht großartig hinterfragen. Das ist nun mal einfach so. Und wie sich alle so verhalten, das ist ja verständlich. Das ist ja menschlich. Ne? So. Und auf die Art und Weise kommt man nicht dazu, sich gut damit auseinanderzusetzen und einfach mal so ein bisschen mehr in die Tiefe zu gehen, wenn da oben immer dieser Gedanke kommt, naja, kannst ja nichts mehr machen. Leben ist nun mal Leiden. Bla bla bla. Und so. Ihr kennt alle diese Sprüche. Und es braucht schon am Anfang etwas, das wird oft genannt, gegen den Strom schwimmen. Das möchte ich nicht, dass ihr das denkt. Sondern so wie wir sind, wenn wir in die Tiefe gehen, ist das weg. Weil das falsche Gedanken sind. Das sind Dinge, die sind uns eingetrichtert worden. Wir sind aufgezogen in der Form. Wir denken so, das wäre richtig. Und erst wenn man ein bisschen nachguckt und ein bisschen in die Tiefe geht, stellt man fest, das stimmt überhaupt gar nicht. Das sind Glaubenssätze. Das sind Vorstellungen. Ganz schlimm bei den Religionen. Was da alles so dir erzählt wird, was so Wahrheit ist, man braucht eigentlich gar nicht viel Denkvermögen, um herauszufinden, dass das alles Märchen sind. Ich weise jetzt ein paar Mal auf ein schönes, dickes Buch hin vom Professor Metzinger. Sagt euch das was? Deutscher Bewusstseinsphilosoph. Das gibt's auch schon. Ja. Also ein wirklich schönes, radikales Werk aufgeschrieben und sagt, Kinders, also ihr müsst doch mitkriegen, dass das nicht stimmt. Dass das Quatsch ist. Und hat das so schön aufgezeigt an dem Glauben an den Osterhasen. Und ist zur Seitenweise hat er beschrieben, er sagt, ihr müsst doch verstehen, dass es den nicht gibt. Den hat noch keiner gesehen. Der ist auch so eine, von der Gesamtdarstellung völlig absurd, dass der Hase Eier legt. Nicht? Und es wird immer noch behauptet, den gibt es. Und so in der Form gibt es unglaublich viel, ne? Was da behauptet wird, was es gibt. Und wenn du genau hinguckst, gibt's das nicht. Ich will nicht sagen, dass das Lügen sind, aber es sind Märchen. Ne? Christkind kommt ja demnächst und der Nikolaus und all solche Sachen, ja. Und wir machen den wirklich fatalen Fehlern, dass wir das weitergeben von einer Generation zur anderen. Und die armen Kinder werden jetzt in dem gleichen Unsinn erzogen. Und die gucken auch zum Fenster raus, wo der Osterhase bleibt. Der macht, bringt ja jetzt heute was ganz anderes, als er bei mir gebracht hat. Aber immerhin. Mache ich das jetzt deutlich? Ihr müsst bitte, wenn wir gemeinsam auf den Weg gehen, an dieser Stelle ansetzen und sagen, Moment, da stimmt was nicht. Ohne jetzt präzise zu werden, sondern ein grundsätzliches Empfinden, dieser Geistesinhalt, den ich da so mit mir herumtrage, mit diesen Überzeugungen, mit diesen Vorstellungen, mit diesen Glaubensansichten, mit den Verhaltensweisen. Es gibt eine psychologische Richtung, die spricht dann von Einpeitschern. Transaktionsanalyse. Das alles sitzt da oben drin. Das ist das, was wir manchmal Geist nennen, aber eigentlich ist es dieser Inhalt, der mentale Inhalt, aus dem heraus wir operieren. Ob wir nun wollen oder nicht sozusagen. Ja, wir verhalten uns alle kulturkonform, religionskonform und ähnliches mehr. Ja, da ist also keine große Freiheit. Wir verhalten uns automatisch. Und immer wenn etwas kommt, wenn wir mit der Realität zusammenkommen, mit einem anderen Menschen, wenn wir also in Situationen kommen, verhalten wir uns automatisch daraus. Und ihr könnt das bei euch nachprüfen. Es gibt genügend Situationen, wo ihr sagt, schon wieder, warum mache ich das denn? Und ich hatte mir doch nun so vorgenommen, das machst du das nächste Mal anders. Kennt ihr das? Ja, ne? Hat aber nicht geklappt. Es sitzt so tief, dass dann mancher sagt, naja, da kann man nichts machen. Das ist eben tief einprogrammiert, ist ja, ist er so. Und da sage ich, no. Und an der Stelle hat der Buddha gesagt, no. Und das ist der Start. Wenn ich nicht an der Stelle no sage, lande ich bei etwas, das hat Trungpa Rinpoche genannt, materialistischer, spiritueller Materialismus. Ich mache so ein bisschen was, weißt du, so ein bisschen bewusst hier und ein bisschen da und ein bisschen präsent und tralala und so und achtsam essen und tralala, aber es ist nichts Radikales. Bleibe immer noch der Gleiche. Bleibe immer noch an der gleichen Stelle stehen. An die Stelle möchte ich euch heute nochmal greifen, regelrecht, richtig packen. Ja? Wenn ihr in irgendeiner Weise mal den Satz braucht, naja, da kann man ja nichts machen, seid ihr nicht auf dem Weg. Oder, naja, ist ja verständlich, ist ja nun mal so. Seid ihr nicht auf dem Weg. Ihr seid genau die Bürger, denen ihr entkommen wollt. Oder auch nicht. Ja. Noch einmal, ich setze an der Stelle an wie der Buddha. Vor 2500 Jahren hat er an der gleichen Stelle gedacht und gesagt, sich erlebt, hat alle diese Bürger und Nichtbürger gesehen. Er gehörte zur höchsten Schicht in seinem Staat. Und hat gesagt, no. Er ist dann damals weg, hat den Posten verlassen, hat die Familie verlassen und ist raus. Ist Wandermönch geworden und hat sich viel, viel Zeit gegeben. Intensive Zeit. 6 Jahre lang, sagt man klassischerweise. Hat einige der besten spirituellen Lehrer seiner Zeit gehabt und hat jedes Mal dann gesagt, no, das war es noch nicht. Nein, es ist noch nicht. Und hat einen Weg entdeckt, an dem wir jetzt beginnen. Es ist ein ganz einfacher Weg. Der heißt, sieh mal, das, was da oben in diesem mentalen Kontinuum steckt, kommt ja aus etwas. Alles, was existiert, kommt aus etwas Nicht-Existierendem. Das ist ein Grundgedanke, der dann später im Mahayana nochmal aufgearbeitet wurde. Aber der Buddha war der Erste, der gesagt hat, Moment. Etwas existiert nur, weil es ein Potenzial dafür gibt, dass es existiert, aber nicht existent ist. Ich mache es immer im Vergleich mit einer, sagen wir mal, mit Porzellan. Du hast also da die Teller und die Tassen und die Schüsseln und so weiter und so weiter. Ja? Also diese ganzen verschiedenen Formen, die alle kommen aus einer Urform. Ohne diese Nicht-Geformtheit kann es die Form nicht geben. Klar? Es muss also etwas geben, aus dem heraus, und das kennen wir auch alle, die Tongeschichten kennen. Also, da hat man den Ton, der ist nicht geformt. Und aus dem heraus kann ich jetzt das alles machen, was überhaupt möglich ist, ja? Das ist der Grundgedanke des Buddha gewesen. Und er hat gesagt, ist ja an sich insofern ganz einfach. Ich bringe den Geist, dieses Ganze, zurück in den Zustand des Nicht-Geformtseins. Verständlich? Ja? Okay. Hallo? Ja, ne? Ist kein schwieriger Gedanke, nein? Ja? Okay. Ich muss es jetzt auf Englisch vorlesen, zunächst erstmal, die meisten werden es wahrscheinlich verstehen. We only need to practice breathing in and breathing out once. Da sage ich dann hinterher gleich schon was dazu, ist wahrscheinlich mehrfach nötig. Also once. Also wir müssen nur ein einziges Mal das Ein- und Ausatmen praktizieren. To reach the oneness of body and mind, um die Vereinigung, die Einheit von Körper und Geist zu vereinen, zu erreichen. Then we are well established in the present moment. Dann sind wir gut gegründet in dem Jetzt. Sind wir ganz gut gegründet hier. Ja, present moment ist also nicht irgendwas, wo man auf die Uhr guckt, ja, und wo man hinguckt, wo man ist, sondern es ist ein Erleben von jetzt ist nichts anderes da als das. Ich übersetze diesen Satz immer, da ist. We become more real and alive because we are fully present. Wir werden wach, lebendig, sind da mit diesem Leben, weil wir ganz präsent sind. Das ist ein ganz simpler, einfacher Satz. Und ich habe den bei mir in der Küche an der Wand. Das ist ein wunderschönes Foto, ein wunderschönes Bild. Und ich kann euch sagen, dieses Bild ist teurer als Millionen Gemälde von irgendeinem berühmten Maler, wem auch immer. Denn das ist das Eintrittstor fürs Nirvana. Und das kannst du nicht bezahlen. Das kannst du nur praktizieren. Und ich möchte euch, und vielleicht könnt ihr das, vielleicht kennt ihr es, ansonsten ist es wichtig, das sich mal aufzuschreiben und überall hinzuhängen. Denn das müssen wir jetzt praktizieren. Nicht once. Immer wieder dorthin zu kommen, dass ich heraustrete aus diesem ganzen Komplex an Ideen, Vorstellungen und so weiter und so weiter und bringe Körper und Geist zusammen und dann sind die nicht da. Die haben sozusagen keinen Platz. Die sind nicht weg. Diese Praxis, ganz da zu sein, ist dadurch erzeugt, und das ist jetzt ganz wichtig zu verstehen, dass der menschliche Geist im Sinne von geistiger Fähigkeit in der Lage ist, ein Objekt zu betrachten, ohne zu reagieren. Wir haben als Menschen die einzige Fähigkeit von allen Wesen, Milliarden, die es auf der Welt gibt, nicht auf das Angeborene reagieren zu müssen. Wir können zurücktreten. Wir sind die Einzigen, die das können. Und das ist unser Eintrittsticket. Und das muss so tief geübt werden, weil nämlich der Druck, der Überlebensdruck, der kulturelle Druck so hoch ist, dass es quasi unmöglich erscheint. Und ihr kennt das alles gut, man wollte sich ja, doch hat's uns wieder. Und deswegen ist dieser erste Schritt das Wichtigste, was es überhaupt gibt. Ich kann mich mit einem Objekt verbinden, etwas, was da draußen ist. Und selbst dann, wenn es mich also quasi hinzieht und wegzieht, bei uns ist es immer der Schokoladenpudding, nicht? Der zieht dich raus. Du hast schon genug gegessen, aber so. Und an der Stelle sagt, okay, du bist doch satt, oder? Ja, ja, aber, die Tage erzählt mir, das hat mich verführt. Um Gottes Willen, stell dir mal vor, Schokoladenpudding verführt, das ist ja schlimm. Ich weiß nicht, ich mache das jetzt vielleicht ein bisschen unangenehm lustig, aber wir haben die Chance, als nur als Mensch, uns nicht herüberziehen zu lassen oder ich gehe nicht rüber in die Reaktion. Die Voraussetzung ist, und das steht nämlich oft genug bei unseren spirituellen Vorfahren, nicht? Die Voraussetzung ist, dass dieses Objekt, jedenfalls für den Anfang, kein Objekt ist, das uns in unserem Überlebensmodus greift. Sonst sind wir drauf. Am Anfang immer. Ja. Wir müssen also ein Objekt nehmen, etwas, worauf sich der Geist ausrichtet, der sozusagen neutral ist. Das ist klar, ja? Deswegen der Atem. Das hat mit dem Atem gar nichts zu tun. Und es ist eine völlige Fehlinterpretation, dass es um den Atem geht. Es geht darum, dass ich ein neutrales Objekt habe. Ich kann den Geist ausrichten auf etwas, das kann der Geist und das kann nur der menschliche Geist. dass er sagt, jetzt tue ich mal so, als wenn das interessant wäre. Das kann ein Tier nicht. Für ein Tier ist das Objekt entweder interessant oder nicht. Entweder Reiz und Reaktion oder nicht. Es hat keine Freiwilligkeit zu sagen, oh, ist aber toll. Was immer wir auch machen, hier vorne vor der Wand sitzt niemand und schaut sich begeistert die Rose an. Das kann er nicht. Der kennt nur Grünkohl. Da gibt es hier keinen. Wir Menschen haben die Fähigkeit, und damit muss ich euch greifen. Wir haben die Fähigkeit, uns ein Objekt auszusuchen. Und wir tun das ja ständig. Ja, es dauert schon eine Zeit, bis man so richtig tief überzeugt ist, dass der Beethovens Neunte was Tolles ist, oder? Kann für andere Leute was anderes wichtig sein. Wir haben die Fähigkeit, uns ein Objekt auszusuchen. Und wenn wir diesen Weg gehen wollen, müssen wir eines nehmen, das uns nicht in den Überlebensmodus drückt. Sonst greifen wir ja zu. Wir müssen. Zumindest am Anfang. Am Anfang also bitte zum Beispiel den Atem. Und es gibt genügend Meditationsschulen, die nehmen dann einfach ein Stückchen oder ein Blatt Papier oder irgendetwas, um den Geist zu sammeln. Objekt und Geist sind vereint. Und damit tritt das konditionierte Bewusstsein in den Hintergrund. Üben, 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 üben. Und dann kommen noch einige Prozesse dazu. Ich habe gerade im letzten Retreat das alles sehr genau beschrieben. Ihr könnt ja auch die Vorträge dann hören. Wir üben das alles grundsätzlich, wenn wir nicht abends zu müde sind, im Abendvers. Körper, Rede und Geist vereint in Stille. Schon mal gehört? Auch geübt? Klappt es auch? Stille heißt keine konditionierten Gedanken. Körper, Rede und Geist vereint. Da sitze ich. Es ist bitte jetzt keine spirituell-esoterische Stille, sondern es ist ganz einfach, in diesem Augenblick ist das konditionierte Bewusstsein nach hinten getreten und nichts anderes in diesem Geist ist da als Bewusstheit, Wachheit. Präsenz. Vorausgesetzt, ich bin jetzt schon so weit gekommen, dass ich erlebe keine Gedanken von richtig und falsch. Klar, ja? Wenn ich also so operiere, wenn ich die geistigen Prozesse so nehme, ist das konditionierte Bewusstsein nach hinten getreten. Es hat keinen Platz mehr sozusagen im geistigen Kontinuum. Es entstehen keine Gedanken von richtig und falsch, das heißt keine Bewertungen, Beurteilungen und ähnliches mehr. Ja? Und dann kommt etwas, was dann Thay ganz simpel nennt Präsenz. Präsenz ist eines der schwierigsten Erlebnisse für den Menschen überhaupt. Wir können schon mal durchaus auch Menschen treffen, die sind einfach präsent, die sind da. Und du siehst es richtig, dass da nicht irgendwas anderes oben abläuft. Die sind einfach da. Ja. Und das ist für uns schon ein ziemlich langer Prozess, dass wir immer wieder uns in diese Gegenwärtigkeit, in die Präsenz hineinbringen, in unserem täglichen Leben. Und hier, diese Schulung ist also optimal dafür. Immer wieder in das ein Objekt nehmen. Und wenn das die Tasse Tee ist oder das Essen, zusammenbringen, Dasein. Dann ist es nicht das offene, klare Dasein, sondern mit etwas Dasein ohne den geistigen Inhalt. Immer wieder üben. Und damit könnte ich eigentlich jetzt gehen. Ja, es ist wirklich so. Wenn diese Präsenz, dieses geistige Dasein uns dann so langsam hineinbringt, dass wir kein Objekt mehr brauchen. Wir sind einfach immer präsent. Den ganzen Tag hindurch sind wir immer da. Wir sind nicht verloren in Gedanken. Wir denken an nichts anderes. Wir haben auch nichts anderes vor. Falls es uns aber doch passieren sollte, bleiben wir kurz stehen, sammeln uns wieder und gehen wieder weiter. Das heißt, das alles wird langsam, allmählich ein Lebensstil, ein Erfahrungsstil unseres Lebens. Wir sind immer da, immer präsent. Und wenn ich das so deutlich mache, wird uns sicherlich deutlich, das ist eigentlich ein ganz sanfter, schöner Weg. Da ist keiner am Drücken. Da werden wir nicht gepeitscht, weil wir uns schon wieder daneben benehmen, sondern wir sagen ganz einfach, ich muss noch ein bisschen präsenter werden, dann ist das nicht mehr da. Ich schmeiße jetzt schon wieder in dieser Situation mein konditioniertes Bewusstsein rein. Und das kriege ich mit. Ich kriege mit, dass ich jetzt schon wieder so handle wie wer auch immer. Und durch das Erleben der Präsenz wird das immer schwächer. Und es wird immer deutlicher, dass ich das tue. Dass ich also abweiche, dass ich rausrutsche, dass ich wieder weg bin im konditionierten Bewusstsein und mich dann entsprechend verhalte. Und ich mache es immer wieder allen deutlich. Ihr macht keine Fehler. Ihr seid nicht schlecht. Ihr seid nicht unfähig. Ihr müsst nicht besser werden. Ganz egal, was ihr euch alle vorstellt, wie nun so ein Bodhisattva aussieht, bitte nicht. Das sind schon wieder die Wurst, die vorne hängt, die man nie erreicht. Alles das nicht. In dem Augenblick, wo ich mir ein Ziel setze, laufe ich da hinterher und bin im Überlebensmodus. Ich muss besser werden, ich muss schneller werden, ich muss bewusster werden und bla bla bla. Nichts dergleichen. Nichts anderes als immer wieder in die Klarheit des Geistes, immer wieder in die Wachheit, immer wieder in die Präsenz. Und wenn ich es nicht kann, komme ich liebevoll, und ihr kennt das wahrscheinlich bei den geführten Meditationen, komme ich liebevoll zurück. Es ist mir ganz wichtig. Es wird so viel auf diesem Weg auf Menschen herumgeschlagen, dass sie nicht gut genug sind, dass sie jetzt besser sein müssen. Und ein guter Praktizierender ist das Schlimmste, was es gibt. Aber ich hatte doch nun gedacht, jetzt nach 30 Jahren sollte ich. Wie kommst du da eigentlich drauf? Bist du schon wieder in dem alten Peitschmuster? Bist du schon wieder in deinen Vorstellungen, wie du sein sollst? Da habe ich nichts von gesagt. Ich habe nichts anderes gesagt, als immer wieder liebevoll in die Präsenz zu kommen. Immer wieder in das Dasein. Jetzt bin ich hier. Ein großes Beispiel war jemand, der mein erster Lehrer war, den ich auch immer noch schätze und oft genug erwähne. Damals hieß er Bhagwan, Shrirashnish, heute heißt er Osho. Und Bhagwan war Professor für Philosophie an einer kleinen Universität in der Mitte von Indien. Und diese Universitäten waren damals alle von Engländern gebaut, bestanden also alle aus diesen roten Steinchen, richtig typisch englisches Gebäude. Und er musste dann für die Vorlesungen zu verschiedenen Gebäuden hingehen. Und zwischen diesen Gebäuden gab es dann immer so Plattenwege, so Steinwege. Dazu muss man jetzt wissen, dass Bhagwan Jain war von Geburt und von der Religion her. Die Jains sind eine spirituelle, religiöse Richtung. Mahavir ist zur gleichen Zeit geboren wie Buddha. Aber diese Jains sind nie so stark geworden. Es ist eine relativ kleine Bewegung. Es gibt wunderbare Tempel in Indien der Jains. Und das Hauptziel der Jains ist nicht Leiden erzeugen. Und das Ahimsa, das Nichttöten, ist ihr Hauptziel. Und infolgedessen hat ein Jain nichts an sich, was vom Tier stammt. Es wird ja getötet. Also hat Bhagwan auch keine Schuhe, traditionelle Art, sondern nur Holzschlappen. Klapp, 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 ja. Und das war seine große Praxis. Und das hat er immer wieder erzählt. Jahrelang ist er einfach so von über diesem Stein weg. Und er sagte, solange ich die Schuhe hörte, die Schuhe, die Holzschlappen, war alles okay. Und dann erwischte ich mich dabei, dass ich irgendwie, ach ja, jetzt sind die Schuhe weg. Und ist er stehen geblieben. Und hat so lange gewartet, eine Minute oder zwei oder wie lange auch immer, um Körper und Geist wieder dorthin zu bringen, wieder zu sehen und zu erleben. Jetzt bin ich hier und ich stehe hier und seine Kollegen, die gucken aus dem Fenster und sagen, der ist ja völlig daneben. In der Sonne bleibt er einfach plötzlich da stehen, ne? Und ist überhaupt gar nicht zu sehen, warum. Der weiß das. Und er hat nach einigen Jahren dann die Transformation geschafft, aus dem konditionierten Bewusstsein auszutreten. Darüber und über nichts anderes. Und ich mache es euch immer wieder deutlich, es sind keine großen transformatorischen Prozesse, keine Niederwerfungen, ich weiß was nicht alles. Das Einzige, was ich von all denen, die ich auch zum Teil persönlich kenne, wie Krishnamurti, die alle haben nur immer eins gemacht, bewusst, 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 bewusst. Das ist alles. Kommt das an? Ist nicht einfach. Das weiß ich. Wie schnell bist du wieder durch? Und ich mache uns immer wieder deutlich, wie sehr das auch ein Lebensstil ist. Wenn du so viel in deinen Tag packst und hast ständig dein, wie heißt das Ding, Handy hast du hier vorne oder da hinten, halt müsste es anders heißen, wenn es da hinten drin ist. Ja. Wenn das vollgepackt ist mit deinem Kalender, kannst du die ganze Sache vergessen. Geht einfach nicht. Du treibst dich selbst, angetrieben von wem auch immer. Ja. Also mach da bitte niemand anders dafür verantwortlich. Ne? Ganz egal, ob das nun dieser oder jener ist. Niemand treibt dich. Wir treiben uns alle selbst. Wir alle gestalten unseren Tagesablauf. Weil wir der Meinung sind, jetzt sind wir wieder bei den alten, bei diesen Mustern, das müssten wir machen, weil der Nachbar hatte das auch und so. Und jetzt sind wir da hinten wieder. Wir merken also, die ganze Praxis, so nennen wir das ja, ist davon abhängig, dass wir uns darauf einstellen. Das wird ganz, ganz viel vergessen. Die Praxis ist Lebensstil, beziehungsweise setzt Lebensstil voraus. Glaubt doch um Gottes Willen nicht, dass ihr abends meditieren könnt, wenn ihr müde seid. Im besten Falle schlaft ihr. Und das wäre besser, in Ruhe und Sachlichkeit und nüchtern ins Bett zu gehen. Und zu sagen, ich bin müde. Und auch wenn es erst 7 Uhr ist, aber ich bin müde. Dann verpasse ich heute die Tagesschau. Das ist aber auch alles. Ich achte auf mich. Das alles ist Fürsorge für den Geist, Fürsorge für uns und Fürsorge dafür, dass wir auch uns in einen anderen Geisteszustand bringen können. Ein Geisteszustand, der jetzt zunächst erstmal, und so weit bin ich heute gekommen, uns erleben lässt, ich bin da, ich bin präsent, ich bin nicht, stecke jetzt nicht fest in etwas. Okay? Es gibt einige, ich wechsle jetzt das Thema ein kleines bisschen oder weite das aus. Ich habe gesagt, es ist notwendig, dass wir sozusagen eine Intention haben, dass uns irgendetwas auf den Weg bringt. Es ist nicht jeder so weit, dass er sagt, na also, ich weiß nicht. Oft genug geht man dann in die Rebellion. Was ich eben gerade im europäischen und gerade im christlichen Hintergrund sehr viel höre, ist, man könnte schon mal sagen, der größte Public Relations Slogan des Buddhismus. Es geht ums Leiden und das Ende des Leidens. Und damit haben sie dich. Weil wir nämlich dann die Vorstellung von Leiden dort reinbringen. Davon redet der Buddha aber gar nicht. Wir sind also so programmiert, dass wir sagen, okay, das ist ja toll. Ich weiß, was Leiden ist. Und jetzt schreibe ich mir mal einfach in den Club mal ein. Und dann mache ich solche Praktiken. Nicht zu viel. Ne? Und dann ist eines Tages das Leiden weg. Denn der Buddha hat ja gesagt, das Einzige, was mich interessiert, ist die Ursache des Leidens und damit das Ende des Leidens. Und es kommen dann Leute auf mich zu und kommen eigentlich nur her, ums Leiden loszuwerden. Da habe ich nie was von gesagt. Auch der Buddha nicht. Der Buddha hat ganz klar gesagt, es gibt eine Ursache des Leidens. Und das Einzige, was sich verschwinden lassen kann, ist die Ursache, denn die Ursache ist mental. Vorsichtig. Ist mental. Nicht physisch. Mit einem anständigen Buddhisten zusammenzukommen, ist der Streit, gibt es Leiden oder gibt es Schmerz? Und Schmerz ist nicht Leiden. Schmerz ist die Beurteilung, Leiden ist die Beurteilung des Schmerzes. Das ist mir zu viel. Das ändert an meinem Schmerz nichts. So, jetzt will ich euch nicht weiter unter Druck setzen. Ja? Wir gehen jetzt also dorthin, dass dieser Hinweis des Buddha irgendwo in zwei, ich glaube, es sind nur in zwei Sutren, taucht das unten mal auf, dass ihn das interessiert hat, bei uns durch unsere Kultur und vor allen Dingen durch unsere Religion völlig verdreht wird. Niemand, Buddha hat nie gesagt, das Leben ist Leiden. Das stimmt einfach nicht. Das ist christliches Erbe. Und er hat nie gesagt, ich beende das Leiden, sondern hat immer nur gesagt, ich beende die Ursache des Leidens. Vorausgesetzt, sage ich jetzt, es ist mental. Und an der Stelle stehen wir dann oft genug als westliche Buddhisten. Wo kann jetzt das Mentale noch einsetzen? Und wo ist es so viel, dass Leiden, im Englischen heißt es Sufferance, Suffering, Italienisch Sufferenza. Und das heißt, es ist zu viel, es ist über mir, es erdrückt mich. Ja, ich kann es nicht aushalten. Ja. An der Stelle stehen wir. Und damit will ich niemanden irgendwie unter Druck setzen und sagen, das müsstest du noch hinkriegen. Ja? Es kann ein langer, langer Prozess sein, bis ich erkenne, es war ein geistiger Prozess. Und dadurch, dass ich die Dinge anders sehe, verschwindet es. Leiden ist nach der Vorstellung nach der Erfahrung des Buddha und damit des Dharma immer mental begründet. Es ist eine Bewertung eines Zustandes. Der in einer bestimmten Form, da komme ich jetzt drauf, bei uns das Erleben von Leiden erzeugt. Leiden ist also nicht etwas, was automatisch zur Welt gehört, habe ich eben schon gesagt. Buddha hat nie gesagt, Leben ist Leiden, sondern es ist etwas, was wir kreieren. Wenn ihr das in der westlichen psychologischen Literatur nachlesen wollt, ist das der Lazarus, der über Stress geschrieben hat und ähnliches mehr. Wunderschöne große Bücher. Und sozusagen, wenn sein Leben da reingehängt hat, wie entsteht das? Ausgehend von westlichen Überlegungen und Untersuchungen und Forschungen. Darauf komme ich jetzt ganz kurz zurück. Damit bin ich bei ganz klarem buddhistischen Dharma-Denken abgesichert über westliches Denken. Ich sehe, jetzt will ich heute so viel reinpacken, nicht? Kommen wir richtig hinter Atem. Ne? So, aber der Gedanke. Ich glaube, der erste Gedanke mit dem Bewusstsein ist klar, ja. Der war so, also, war klar, ja. Gut. Wir kommen jetzt also auf den zweiten Gedanken, den möchte ich euch unbedingt nochmal mitgeben. Jedes Lebewesen ist eingebunden in eine Umgebung. Wir sind immer mit einer Umgebung verbunden. Niemand von uns, auch kein Hase und kein Bakterium oder wer auch immer, kann irgendwo alleine leben. Wir leben immer in einer Umgebung. Also selbst die Viren haben immer fleißig gesucht, dass sie irgendjemand erwischen. Sonst können sie nicht existieren. Wenn da keiner ist, sterben die. Das gilt für den Hasen und das gilt für uns. Das ist die Grundaussage. Wir haben also, unser Leben ist immer Beziehung. So, Beziehung heißt jetzt also bitte nicht das emotionale, soziale Beziehen, sondern das Wort heißt auch Bezogenheit oder in einem Beziehungsraum. Ja? Ich schaue hinaus und sehe, es schneit. Das ist meine Beziehung. Ich sehe also, da ist etwas, was anders ist als ich. So. Logischerweise, rein biologisch, ist alles dazu gedacht, dass ich herausfinde, ob das, was jetzt da draußen ist, für mich gefährlich ist oder gut. Das ist die biologische Grundlage. Die gilt für uns genauso. Das heißt also, ich schaue hinaus und stelle jetzt fest, da ist das und muss mich damit logischerweise fragen, was machst du jetzt damit? Ja. Es ist schwierig, mit einfachen Worten zu beschreiben. Wenn ich das immer wieder sage, ist Leben, unser Leben ist immer, passiert immer in einem Beziehungsraum. Also wie gesagt, nicht menschliche Beziehung. Ist ganz egal, was passiert. Wenn mir jemand in den Wagen reinfährt, ja, dann habe ich eine Situation. Und diese Situation bringt mich jetzt sozusagen in die Situation hinein. Ich muss jetzt mit dieser Situation irgendwie zurechtkommen. Ich kann also immer nur in dem mit etwas anderem zu sein leben. Und dieses mit dem anderen sein ruft mich auch auf, damit umgehen zu können. Schwierig, ne? Ne? Also noch einmal, ich drücke es manchmal so ein bisschen kindlich aus. Jede Situation, und selbst dann, wenn ich ans Essen komme, ist nichts mehr da oder so. Ja, oder solche simplen Geschichten, oder ich komme zum Frühstück, ist kein Kaffee da oder sowas. Ist eine Situation. Und jede Situation, ihr könnt euch das so kindlich vorstellen, es ist auch so, jede Situation grinst dich an und sagt, was machst du jetzt mit mir? Ist das deutlich? Ja. Jede Situation ruft automatisch meine Reaktion ab. Das ist biologisch so, Reizreaktion. Und das ist bei uns genauso. Das Reizreaktionssystem biologisch wird jetzt nur bei uns größer. Deswegen, weil wir ganz große Forderungen haben hier. Dieses ganze System fordert etwas, wie das Außen sein soll. Also, ich sage zum Beispiel, ich möchte immer anerkannt sein. Sozialkomplex nennt man das psychologisch. So. Also, ich bin also immer dabei, nachzugucken, ob das auch stimmt. Oder? Logischerweise, sonst hätte ich ja den Gedanken nicht. Ja. Also, werde ich jetzt ewig rausgucken, wie das so alles so ist, ob das jetzt so stimmt. Jetzt lächelt wieder einer, okay, hat geklappt. Jetzt, die guckt mich groß an. So, was machst du jetzt? Jeder Blick kann mich sofort in die Spannung versetzen. Ihr könnt das beobachten, wenn ihr beim Essentisch seid. Das setzt so oft, setzen sofort Spannungen ein, wenn da irgendjemand so guckt. Was hat die jetzt wieder gegen mich? So, ja, so. Das hört sich alles so ein bisschen simpel an, ist aber so tiefgreifend psychologisch dramatisch, dass Menschen überhaupt gar nicht normal denken können, sind eigentlich immer nur dabei, ob auch alles das so ist, wie sie sich das vorstellen, wie es sein muss. Ja. Und das ist jetzt der springende Punkt. Wir haben hier oben eine fast unüberschaubare Menge von Ideen, Vorstellungen, Forderungen und Ähnlichem mehr. Das muss uns deutlich sein. Ich hoffe, ich habe es deutlich gemacht. Und mit diesem Kram gucken wir auf die Welt. Die existiert für uns gar nicht in dem Sinne. Erst dann, wenn wir praktizieren. Dann gucke ich raus und da ist nichts. Keine Gedanken von richtig und falsch. Das ist jetzt klar, was wir machen am Anfang. Wir sitzen nur voll mit Gedanken von richtig und falsch. Und jetzt passiert eines und es ist ein ganz einfacher Gedanke. Ich erwarte das. Wenn das eintritt, bin ich glücklich. Nicht, dass dieser Eintritt irgendetwas Absolutes hat. Sondern er wird für mich zum glücklich sein, wenn er meinen Forderungen entspricht. Schwierig? Also noch einmal, wenn also zum Beispiel sich jemand vorstellt, den 100-Meter-Lauf zu gewinnen, sind so viele Millisekunden schneller als die anderen, um dann da oben auf dem Podest zu stehen und in der Abendschau aufzutreten, wenn das stattfindet, aus welchen Gründen auch immer, dann siehst du die Freudenstränen, dann sind die begeistert, die Menschen. Und da würden wir dann sagen, ist doch verständlich, oder? Ja, so. Ja, jetzt kommt die andere Seite. Da war doch wahrhaftig jemand die Zehntelsekunde schneller und ich stehe nicht da oben. Wieder die Tränen, aber Trauer. Ist doch verständlich, oder? So, und damit haben wir das ganze menschliche Drama. Wir erzeugen unsere Emotionen dadurch, dass wir das beurteilen entsprechend unserer Vorstellung. Hört sich wieder schwierig an, ist aber einfach, ja? Ich habe also eine Vorstellung, wie was sein muss. Die haben wir alle. Eingegraben durch was auch immer. Familie, Kultur, Religion, bla bla bla. Und wir schauen also nur raus, um festzustellen, und das macht jeder Hase und was auch immer, ob das, was ich haben muss, was ich erwarte, dass es eintritt, auch eintritt. Also wenn jemand zum Beispiel glücklich ist, zum Beispiel die Frau kriegt zu Weihnachten einen Diamanten. Und sie kann also, die wird fast nicht mehr. So viel Freude und so viel Dankbarkeit im Ehemann und ich weiß was nicht alles. Aber nur deswegen, weil sie da vorher das reingepumpt hat, wenn sie das kriegt, wird sie glücklich. Der Diamant macht niemanden glücklich. Der ist ein Stein. Mehr ist er nicht. Das heißt, ich habe dran getan und wenn das erreicht ist, bin ich glücklich. Das kriegen die westlichen Menschen nicht mehr auf der Reihe. Die meinen immer, das läge im Außen. Stimmt aber nicht. Es ist immer unsere Beziehungsform. Es ist immer etwas, was ich reintue. Und wenn das nicht stattfindet, und das hat der Buddha angesetzt, entsteht Dukkha. Dukkha ist Unzufriedenheit, Traurigkeit und bla bla bla. Der ganze Kram, der jetzt da kommt, der mit Tränen verbunden ist und bis hin zu Selbstmord geht, der nur dadurch entsteht, dass das, was ich erwartet habe, nicht stattfindet. Ist alles. Wirklich, es ist wirklich alles. Vorausgesetzt, es ist dieses mentale Konstrukt. Wenn mir also irgendjemand das Bein abhackt, wird schon ein bisschen herausfordernd, oder? Ich habe das einmal erlebt. Wir haben ja eine Zeit lang in Italien gewohnt und hatten ein Haus. Und der Besitzer, der vorige Besitzer, hat uns immer mal wieder besucht und wir hatten einen guten Kontakt zu ihm. Und eines Tages kommt er nach langer, langer Zeit wieder vorbei und wir fragen, hallo Giorgio, wie geht's dir? Und er fängt an zu weinen. Und es dauerte eine Zeit, bis er unter dem Weinen herausbrachte, dass sein Bruder vom Dach gefallen ist und war querschnittgelähmt. Es war eine reiche Familie. Die haben also alles gemacht, alle Professoren durch Italien durch. Der Bruder saß im Rollstuhl. Und immer wenn Giorgio davon erzählte, brach er in Tränen aus und wie schlimm das alles ist und so. Wir beiden haben zugehört und dann fragte Helga, Giorgio, wie es dir geht, das sehen wir ja. Wie geht's denn deinem Bruder? Um den geht's ja eigentlich, ne? Und da hat er nochmal richtig tief geweint und sagte, der ist glücklich, wie er immer war. Der sitzt jetzt im Rollstuhl und lächelt und ist freundlich und er ist da. Als wenn er da gar nicht drin säße. Und fing er wieder an zu weinen. Und dann haben wir gesagt, ja, Moment mal, es geht doch um den Bruder, oder nicht? Wie geht's dem? Ja. Der hat das akzeptiert. Der hat, und damit kann ich jetzt heute die Belehrungen schließen, der hat gesagt, da ist. Erledigt. Denn dadurch, dass du jetzt dagegen wetterst und traurig bist und schreist und das Schicksal und überhaupt und die Welt, sitzt immer noch im Rollstuhl. Das mache ich so oft möglich, deutlich, wenn mich jemand fragt, ja, was war denn die Ursache? Ja, sage ich, und? Ob du das nur weißt oder nicht, das Ergebnis ist immer noch das Gleiche, oder? Und jetzt kommen wir an die Stelle und da kommt ihr nächstes Jahr dann wieder. Die Option. Sonst ist das alles albern. Ich habe als Mensch Optionen. Ich kann denken, ich bin kreativ, ich kann die Möglichkeiten sehen, ich kann das einordnen in Abhängigkeit von dem, was ist. Ja? Der Bruder von Giorgio hat alles getan, die Eltern haben alles getan und bis er dann einfach sagte, okay, that's it. So, und ist dann wieder zu seinem alten harmonischen Wesen zurückzukommen. Und damit schließe ich das eigentlich. Ja? Es gibt so viel Geschrei, persönliches Geschrei, wie die Welt mit uns umgeht und wie das Schicksal ist und das Leben und so weiter und so weiter. Und wir müssen dann immer an der Stelle nachschauen, wenn es möglich ist, was habe ich da reingepackt? Kann ich das nicht auch anders sehen? Es ist immer die Beziehung. Und wir werden feststellen, wie Millimeter haarscharf die Grenze ist zwischen dem, was von außen kommt und dem, wie ich das von innen her bewerte. Es ist nicht einfach. Aber das ist ganz einfach, wenn wir die Praxis des Daseins, der Präsenz immer wieder stärken. Dann ist die Frage, was machst du damit, keine Frage. Und die Frage heißt, da ist. Das ist ein langer Weg. Es gibt noch genügend Situationen, wo ich diesen Satz nicht ganz hinkriege. Und dann guckt mich Helga, ich habe ja so einen lieben Zen-Meister neben mir, die guckt mich immer groß an und sagt, na Schatz, Praxis? Entschuldigung. Okay. So, und dann ist weg. Da ist. Das heißt, dass den ersten Teil, den ich deutlich gemacht habe, ist der wichtigere. Aber der zweite Teil verändert unser Leben. Kolossal. Und an der Stelle hat der Buddha angesetzt. Dukkha ist dieses Hängen an der Beziehung mit dem Äußeren durch meine innere Erwartung. Wenn ich also weine, wenn ich dagegen bettere, wenn ich das nicht haben will, wenn ich also im schlimmsten Falle auch noch das Äußere beschimpfe, dann setzt der Buddha an. Ja? Vor einigen Jahren war im Südosten in Italien ein großes Erdbeben, in der Nähe, wo es vor ein paar Mal gewackelt hat. Und das Avalokita liegt auf der anderen Seite vom Apennin. Und wir haben nachts hatten wir solche Wander. Also ich habe einen Schreck gekriegt. Ja. Es hat wirklich alles gewackelt. Und ein Dorf ein paar Kilometer nördlich, aber auf der anderen Seite vom Apennin, war zum Teil völlig zerstört. Und die Fernseherleute sind ja immer ganz, ganz munter, um nur die Neuigkeiten in die Welt zu bringen. Und einer hat dann die Nonne, in dem kleinen Dorf gab es neben der Kirche ein kleines Kloster. Und hat die Hauptnonne gefragt, wie gehst du damit um? Sie sagte, Wir fragen uns jetzt täglich, wie konnte Gott uns das antun? Wie oft stehen wir da? Wie konnte der? Und wir müssen immer ganz, ganz fein und sachlich werden. Packe ich da jetzt nicht schon wieder was rein? Das soll es nicht geben. Das darf nicht geben. Es gibt doch wahrhaftig Menschen, die nicht bewusst sind. Die sollte es eigentlich nicht geben. Und wenn die sich nicht bewusst verhalten, sind die schuldig. Bums, hat uns die Religion wieder. So, die beiden Fälle habt ihr jetzt für zu Hause zum Trainieren. Das eine ist also immer wieder in die Gegenwart, immer wieder in das Hier und Jetzt, immer wieder in da ist. Ganz egal, wo ihr seid und was passiert. Und immer wieder nachprüfen, wenn ich reinrutsche in diese emotionelle Verhakung. Was habe ich dazu reingebracht? Ja. Emotionen sind von uns kreiert. Sie sind die große Gabe der Natur, so einen Zwischenpuffer zu schaffen. Da passiert etwas und das setzt uns in die Lagesweise, das heißt es ja auch Emotion, Emovre, ist also sozusagen die Vorbereitung fürs Handeln, damit ich hinten nochmal eine Chance habe, mir das genau anzugucken. Es gibt also zwei Haltepunkte. Vorne halte ich und reagiere nicht auf die Emotion. Und da hinten macht mir die Emotion klar, du musst nicht handeln. Auch da hast du eine Freiheit. Wir haben zwei Stellen, wo wir Optionen einbauen können. Und dann sind wir Menschen. Vorher nicht. Vorher sind wir gesteuert, dirigiert. Automaten sind keine Menschen. Aber wir können es sein. Und die Praxis macht uns dazu. Ich bin lange genug auf dem Weg und ich kann von meiner Allweise Seite nur sagen, das Einzige, was wirklich wirkt, das Einzige, was zur Transformation führt, ist die Praxis der Bewusstheit, die Klarheit des Geistes, bis hin zu dem da ist. Denn an der Stelle öffnet sich das Tor zum Option, zur Kreativität, zum Handeln können. Aber eben nicht mehr aus dem Festgelegten, sondern aus einem anderen bewussten Geist. Okay? Und ich pflege dann immer zum Schluss zu sagen, danke fürs Zuhören. Hm?